aus Matthäus 18 an. Wir werden uns mit der zentralsten Grundlage unseres Glaubens beschäftigen, nämlich Gottes heilsamer, kraftvoller, aber eben auch rettender Gnade. Wie geht es dir, wenn du das Wort Gnade hörst? Würdest du dich selbst als einen gnädigen Menschen bezeichnen? Wir Christen, wir tun ja manchmal so, als hätten wir das mit Gottes Gnade schon so alle völlig verstanden. Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir doch Gottes Gnade wirklich völlig verstanden haben, warum sind wir dann nicht selber manchmal völlig gnädig mit unseren Mitmenschen? Oder kann ja jemand von sich im Raum behaupten, wirklich Weltmeister in Sachen Vergebung zu sein? Ich denke, da ist es gut, wenn wir gemeinsam auch in Gottes Wort schauen, dass es unsere Perspektive wieder auf sein Wort fokussiert und unsere Gedanken darüber erneuert. Und lasst uns loslegen. Und schlag gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt, mit mir auf in Matthäus 18 ab Vers 21. Wir lesen gemeinsam das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, Matthäus 18 ab Vers 21. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und die Technik kann gerne einmal mitklicken. Danke. Dann trat Petrus zu ihm, also zu Jesus, und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging heraus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht einem jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Und ich möchte noch für die Predigt beten. Herr, lieber Vater, wir danken dir, dass wir uns jetzt hier in deinem Namen, unter deinem Wort versammeln dürfen. Und Herr, wir danken dir für dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knechtes. Und wir bitten dich, Herr, dass du durch dein heiliges und vollkommenes Wort in unsere Herzen sprichst. Bitte segne du das Reden und das Hören dieser Predigt, dass es ja nicht nur in unserem Kopf umhergeistert, sondern wirklich in unser Herz rutscht, dass wir mehr von deiner Gnade erfahren dürfen, Herr, und wie wir sie auch weitergeben dürfen. So sei du bitte mitten unter uns und segne uns. Amen. Das ist ein richtig schönes Gleichnis. Findet ihr nicht auch? Ich finde, es fordert uns schon heraus, wie wir eigentlich mit Gottes Gnade umgehen. Und mal so zur Einstimmung mal so eine richtig provokante Frage zum Anfang. Wer hat dir zuletzt so richtig doll die Laune verdorben? Und wie fühlst du dich, wenn ich das anspreche? Denn solange alles gut läuft, reden wir in der Gemeinde gerne über so Themen wie Liebe oder Gnade oder Barmherzigkeit. Aber was passiert, wenn es mal schief läuft, wenn sich mal wirklich jemand an uns schuldig macht? Dann merken wir, das ist mitunter gar nicht so einfach. Wie geht es dir, wenn du das Thema Vergebung hörst? Fällt es dir leicht zu vergeben? Oder machst du die Bereitschaft zur Vergebung eher von deinem Gegenüber abhängig und das, was eigentlich passiert ist? Oder denkst du dir: Ach, Vergebung, das ist was für Lappen, Gleiches soll mit Gleichem vergolten werden. Also wenn der mich auf der Straße nicht grüßt, ja, dann grüße ich auch nicht zurück. Ja, ich gebe zu, das ist nicht immer leicht. Vielleicht seid auch ihr gerade in einer Lebenssituation, wo ihr selber große Schuld erfahren habt und was euch belastet. Und ich möchte das auch überhaupt nicht kleinreden, aber ich möchte euch ermutigen und darauf hinweisen, dass Gottes Wort für solche Situationen eben eine klare Marschroute und ein Ziel vorgibt. Und sollte dir das schwerfallen, komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich oder irgendjemand anderen hier im Raum zu und lass für dich beten, denn Gott kann uns helfen, das auch wirklich anzuwenden. Ich weiß, das kann echt schwer sein. Ich selbst bin in der Schule viele, viele Jahre aufs Übelste gemobbt worden und habe das lange mit mir rumgetragen. Und als ich dann zu Jesus gefunden habe und begriffen hatte, was Vergebung eigentlich ist, ging auch bei mir ein Prozess los. Und es hat wirklich eine Zeit lang gedauert, bis ich denjenigen von damals wirklich vergeben konnte aus tiefstem Herzen. Aber ich sage euch, das ist unglaublich freisetzend und zieht einen auch aus der Opferrolle wieder raus. Unser Text beginnt also damit, wir haben es eben gelesen, dass Petrus zu Jesus kommt und ihn fragt, wie oft er eigentlich seinem Nächsten vergeben soll, und schlägt 7-mal so als eine angemessene Obergrenze vor. Und im ersten Moment lachen wir vielleicht über diese Frage, was der sich dabei denkt. Aber machen wir uns nichts vor. Manchmal ist schon einmal vergeben herausfordernd genug, aber gleich 7-mal? Schaffen wir das? Das kann ja klein anfangen. Freundschaften, Ehen und auch Gemeinden gehen ja nicht wegen der erstbesten Kleinigkeit, wo was schiefgelaufen ist, kaputt, sondern da staut sich etwas auf. Wir können nun mal ziemlich nachtragend miteinander sein und das, obwohl wir uns ja alle lieben und das Beste wollen, nicht wahr? Nehmen wir zum Beispiel einen Nachbarn, der seinen Müll nicht anständig weggeräumt hat. Das passiert, da ärgern wir uns in dem Moment vielleicht, aber ist noch okay. Man denkst du dir, ist ja ein toller Nachbar, der fragt dich, kann ich mir dein Waffeleisen ausleihen? Und du leihst ihm natürlich das Waffeleisen aus. Und dann bekommst du es eine Woche später wieder und er hat es natürlich nicht sauber gemacht. Dann kommst du abends super spät nach der Arbeit nach Hause und der Nachbar hat dir den letzten Parkplatz weggenommen. Und dann erfährst du, dass er bei den Nachbarn über dich lästert, weil du zu laut Musik gehört hast. Und dann stellst du einen Abend später fest, dass er selber viel zu laut Musik hört. Wie lange brauchst du eigentlich, bis du so richtig sauer wirst? Und das Beispiel kann man natürlich auf alle Lebenssituationen übertragen, wo Menschen sich uns gegenüber nicht so verhalten, wie wir es gerne hätten. Das gilt auch für die Gemeinschaft unter Christen. Wir sind da selber leider oftmals keinen Deut besser. Doch als Nachfolger Jesu geht das Ganze eben noch eine Ebene tiefer. Denn wir müssen eben lernen zu begreifen, wie Gott sich uns gegenüber verhält, wenn wir etwas tun, was ihm nicht so in den Kram passt. Gott ist gerecht, aber er ist auch überaus gnädig. Und erst wenn wir das verstanden haben, wie sehr Gott uns vergeben möchte, können wir eigentlich auch wirklich erst aus tiefstem Herzen selber vergeben. Und unser heutiger Bibeltext zeigt uns auf, wie wichtig eben diese gnadenvolle Grundhaltung für unser Leben ist. Denn sie geht von Gott selbst aus. An dem Gleichnis lernen wir, was Vergebung wirklich ist und wie wir diese weitergeben können. Und lasst uns dazu, bevor wir in die Tiefe gehen, kurz das Gleichnis im Detail verstehen. Ich hatte es ja bereits gesagt, aber für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, Gleichnisse sind Geschichten, die Jesus erzählt, um uns das Reich Gottes und Gott selbst näher zu bringen. Und er überträgt etwas aus dem Reich Gottes in eine alltägliche Situation oder in eine Geschichte, die wir verstehen können. Und jedes Element in diesem Gleichnis steht für etwas im Reich Gottes. Und das ist manchmal ein bisschen komplizierter. Hier ist es relativ einfach und ich möchte das mal ganz kurz durchgehen, dass wir alle auf einen Stand sind. Der König in diesem Gleichnis steht natürlich für Gott selbst, sollte relativ klar sein. Und wir werden uns mit ihm gleich noch im Detail beschäftigen, weil wir sind ja hier, um mehr von Gott und von seinem Wesen lernen zu wollen. Und bei dem Knecht darf sich gerne jeder von uns hier selber eintragen in die Geschichte. Ja, du und ich sowieso. Denn es geht ja in unserem Text um die Beziehung zu Gott, aber eben auch, wie er zu uns steht. Und wir lesen von einer Abrechnung. Das ist Gottes endgültiges Gericht am Ende aller Zeiten. Ja, Gott ist gnädig, aber Gott ist eben auch gerecht. Und die Bibel lehrt uns, dass sich jeder am Ende aller Zeiten für seine Taten vor Gott verantworten muss. Jeder. Und wenn wir von Talenten oder Denaren lesen, dann waren das zur damaligen Zeit Geldbeträge, aber es steht sinnbildlich für Schuld und für Sünde gegenüber Gott. Und nur, dass wir das nochmal definiert haben, alles das, was nicht nach Gottes Willen ist, ist Sünde. Und dann lesen wir von einem Mitknecht und da dürfen wir gerne unsere Nächsten eintragen. Vielleicht die Person neben dir, vielleicht unsere Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, wer auch immer, spielt keine Rolle. Jeder ist unser Nächster und für jeden gilt das. Und dann lesen wir noch von einem Folterknecht, der Gottes Zorn symbolisiert. Ich hatte eben schon gesagt, Gott ist überaus gnädig, er ist aber eben auch gerecht und zornig über die Sünde. Das kann man nicht voneinander trennen. Und ja, soweit so gut erstmal für den Überblick. Wir schauen uns das jetzt im Detail mal an, weil wir wollen ja verstehen, was Gott uns mit dem Gleichnis eigentlich sagen will und wie wir mit Gottes Gnade und Vergebung umgehen. Und das Gleichnis besteht aus zwei wesentlichen Protagonisten, nämlich dem König auf der einen Seite und dem Knecht auf der anderen Seite. Und man neigt ja dazu, sich viel mehr mit dem Knecht zu beschäftigen, weil mit dem kann man sich vielleicht noch eher identifizieren. Aber wir müssen erstmal uns den König anschauen und ihn verstehen, bevor wir uns auch wirklich im Detail mit dem Knecht befassen können. Denn der König, so lesen wir, entlässt seinem Knecht eine Schuld von 10.000 Talenten. Ohne Bedingung. Er hätte das auf Ratenzahlung ableisten können oder wir lesen, dass er ihn anbietet, in Anführungszeichen, dass er ihn und seine ganze Familie und alles versklavt und verpfändet, dass er die Schuld abbezahlen kann. Er hat es aber nicht, sondern wir lesen, er hat seinem Knecht die Schuld erlassen, weil er ihn darum angefleht hat. Er hätte das nicht tun müssen, aber er hat es getan. Denn so ist unser Gott. Gott ist bereit, uns jede Schuld zu vergeben, egal wie groß sie ist. Gott ist liebevoll und gnädig, dass wenn wir ihn aufrichtig darum bitten, dass er die Schuld vergibt, Gott ist so liebevoll und gnädig, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns hingegeben hat, dass dieser unschuldig am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld stirbt. Gott ist so liebevoll und gnädig mit uns, dass er sein Kostbarstes hingegeben hat, um uns zu beweisen, dass er uns jede Schuld vergeben möchte. Die Schulden des Knechtes waren damit er nicht weg. Der König hat sie ja auf sich genommen. Und das ist für uns in dieser Größenordnung ehrlich gesagt gar nicht so vorstellbar. Weil jemandem vielleicht mal eine Rechnung zu bezahlen, der sie nicht zu bezahlen kann, das bekommen wir ja vielleicht noch hin. Aber wie ist es dann, wenn es um eine Person geht, die uns vielleicht gar nicht wohlgesonnen ist, die uns letzte Woche vielleicht mal nicht gegrüßt hat? Wie bereit sind wir dann, ihre Schulden zu übernehmen? 1 Euro? 10 Euro? 100 Euro? 1.000 Euro? 1 Million Euro? Wo ist da eure Schmerzgrenze? Ich habe das mal hochgerechnet. 10.000 Talente waren zur damaligen Zeit in etwa 100 Millionen Denare. Dafür musste man lange im Weinberg schuften, knapp 275.000 Jahre ohne Pause. So gnädig ist unser Gott. Egal, wie groß unsere Schuld vor ihm ist, er möchte uns vergeben. Vielleicht denkst du, dass du so viel Schuld in deinem Leben getan hast, Gott könnte dir nicht vergeben. Doch, das kann er und das will er auch. Alles, was er sich von dir wünscht, ist, dass du reumütig und demütig zu ihm kommst und ihm um Entschuldigung bittest und dann seine Gnade auch annimmst, um es dann besser zu machen. Das nennt man dann noch Umkehr oder Nachfolge. Und es ist so wichtig, das lernen wir, dass wir unseren unendlich gnädigen Gott niemals aus den Augen verlieren. Denn wir leben alleine aus seiner Gnade heraus. Und allein diese Perspektive macht es uns möglich, dass das sich dann auch in unserem Lebenswandel manifestiert. Denn wenn wir Gottes Gnade aus dem Fokus verlieren, dann sind wir ganz, ganz schnell bei unserem Knecht in dem Gleichnis. Und das ist eben der zweite wichtige Teil. Wir lesen, dass der Knecht von seinem Mitknecht eine Schuld von 100 Denaren einfordert. Zum Vergleich, seine eigene Schuld waren 275.000 Jahre Arbeit. 100 Denare waren in etwa der Lohn von 3 Monaten. 275.000 Jahre auf der einen Seite, 3 Monate auf der anderen Seite. Das ist eine realistische Annäherung daran, mit was für Lappalien und wir uns manchmal hier umärgern, mal nicht gegrüßt werden, mal der Partner, der den Einkauf vergessen hat, auf der Straße die Vorfahrt genommen werden. Was ist das in dem Vergleich dazu, wie wir uns gegen Gott versündigen? Da spielt es auch keine Rolle, wie klein oder groß aus menschlicher Perspektive diese Sünde gegenüber Gott ist. Bei jeder Sünde sind wir eher bei 275.000 Jahren als bei 3 Monaten. Was ist es bei uns eigentlich? Was spaltet uns eigentlich auch in der Gemeinde? Welche Nebensächlichkeiten? Wenn jemand mal zu spät antwortet, wenn jemand in gewissen Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten eine andere Überzeugung hat, wenn einem mal das Lied nicht gefallen hat, was ist es bei uns? Was sind unsere 3 Monate? Was sind das alles für Belanglosigkeiten im Vergleich zu dem, wie wir uns gegen unseren liebevollen und barmherzigen und gütigen Gott versündigen? Jetzt kann man sich natürlich fragen, und ich denke mal, das ist so auch das Zentrum des Ganzen, warum hat der Knecht eigentlich seinem Mitknecht nicht vergeben? Denn das ist es ja, was uns auch alle betrifft. Wir bekommen das mit der Gnade in unserem Leben auch nicht immer hin. In gewisser Weise können wir in dem Gleichnis nur spekulieren. Vielleicht hatte der Knecht Geldsorgen und brauchte dringend Geld oder er wollte nach all dem, was passiert ist, sich ein neues Leben anfangen und dazu seine Rechnungen begleichen. Ich glaube aber eher, wenn wir das so lesen, dass er seinen Mitknecht getroffen hat und dass da ernsthaft was vorgefallen sein muss. Weil wenn wir lesen, dass er ihn würgt und drängt und zu sich zieht, dann war das wohl keine Kleinigkeit. Da hat sich ordentlich was angestaut. Was aber definitiv der Fall ist, und das ist eben die Wurzel allen Übels, er hat vergessen, welche Schuld ihm selbst vergeben worden ist. Und selbst als sein Mitknecht auf die Knie gegangen ist und ihn angefleht hat, hätte er sich doch eigentlich daran erinnern müssen, dass er das bei seinem König selber getan hat. Und machen wir uns nichts vor, das ist eben der Punkt, wo uns das Gleichnis eben selber den Spiegel vorhält. Wie ist es um unser Herz bestellt, wenn wir mit Menschen in Konflikt geraten, wenn wir enttäuscht sind? Sind wir bereit, auch proaktiv zu vergeben? Oder wenn wir merken, wir haben was falsch gemacht, auch um Vergebung zu bitten? Oder sind wir innerlich total verbittert und meiden den Kontakt und lästern schlimmstenfalls auch noch über die Person und tarnen es dann als Gebetsanliegen? Wir Christen sind da leider oftmals nicht viel besser als die Heiden, eben weil wir Gottes Gnade zu schnell als zu selbstverständlich annehmen. Und dann sind wir im Alltag doch wieder auf unseren eigenen Vorteil bedacht. Es ist nicht leicht, Kritik anzunehmen, selbst wenn der andere doch recht hat. Wir sind gerne großzügig, aber denken dann doch gerne bei jeder Gelegenheit daran, wann man uns diese Großzügigkeit doch mal erwidern konnte. Das ist unsere menschliche Natur und die ist eben gegen Gottes Natur und gegen seinen Geist gerichtet. Und nur wenn wir uns immer und immer und immer wieder neu die Gnade vom Kreuz bewusst machen und daraus leben und darüber dankbar sind, dass Gott uns unsere unendliche Schuld vergeben hat, dann wird das auch was. Dann können wir im Heiligen Geist wandeln und das auch ausleben. Nur wenn wir uns selbst verleugnen und unsere Bedürfnisse hinten anstellen, weil wir wissen, dass Gott Gerechtigkeit walten und uns unsere Bedürfnisse erfüllen wird und mit allem versorgen wird, dann können wir wirklich Botschafter des Friedens werden. Und das ist eben auch die zentrale Botschaft dieses Gleichnisses. Wer keine Gnade walten lässt, der hat Gottes Gnade nie richtig verstanden. Unser Knecht in dem Gleichnis, der war nicht gnädig, weil er Gottes Gnade nicht begriffen hat. In seinem Kopf wusste er vielleicht noch, dass ihm sein König die Schuld erlassen hat, aber es ist nicht in sein Herz hineingerutscht. Es hat seinen Charakter und seine Perspektive auf seine Mitmenschen nicht verändert. Er hat weiter auf seinen eigenen Vorteil bestanden und eben nicht, wie er die Gnade seines Königs auch weitergeben kann. Kennst du das auch? Hast du vielleicht Menschen, denen du seit Jahren oder schlimmstenfalls sogar Jahrzehnten nicht vergeben willst? Oder hast du einen Lebensbereich, wo du weißt, dass es absolut nicht in Gottes Sinne ist, aber es ändert sich einfach nichts? Dann schau auf das Kreuz. Dort siehst du, welche Schuld dir vergeben ist, wie sehr Gott dich liebt. Sei ehrlich zu ihm, was du auf dem Herzen hast. Bitte ihn um Vergebung und nimm sie dann auch an. Vielleicht tust du das heute zum ersten Mal, vielleicht zum 1000. Mal, spielt keine Rolle. Gott ist nicht nachtragend. Gott möchte dir vergeben. Und immer dann, wenn du dann trotzdem im Alltag merkst, dass so Gefühle wie Ärger oder Enttäuschung oder Rachsucht oder was auch immer aufkommen, dann bring es sofort ans Kreuz. Mach dir immer wieder bewusst, unter welcher Gnade du eigentlich stehst. Und das macht es möglich, das auch weiterzugeben. Ich sage euch, ohne Gottes Hilfe wird das nichts. Du kannst es ohne Gottes Hilfe versuchen, aber glaub mir, dann wirst du bei der nächstbesten Gelegenheit ziemlich einsam und verbittert und frustriert sein. Denn Gott ist den ersten Schritt auf uns zugegangen, als er ans Kreuz gegangen ist, als wir noch Sünder waren. Christen gehen den ersten Schritt auf ihre Mitmenschen zu, wenn es um Vergebung geht. Und ich würde euch da gerne eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich hatte das damals auf der Arbeit. Da hatte ich ein paar Kollegen, deren ganzer Lebensinhalt bestand darin, einem das Leben und die Arbeit nur so schwer wie möglich zu machen. Und die waren auch stolz darauf. Also da erzähle ich denen nichts Neues. Und ich habe dann irgendwann begriffen, dass ich das nicht erwidern sollte, sondern dass immer dann, wenn sie mir mal einen blöden Spruch gedrückt haben oder was auch immer, dass ich dann besonders freundlich zu ihnen war. Und wenn sie mir dann eine ganz böse E-Mail geschrieben haben, dann habe ich sie erstmal zum Frühstück eingeladen. Und glaub mir, über kurz oder lang, das funktioniert. Die waren vielleicht nicht die nettesten Menschen danach, aber teilweise haben die sich sogar bei mir entschuldigt. Probiert das mal aus, das funktioniert. Aber ganz ehrlich, das ist nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was mit Gottes Hilfe möglich ist. Der Mann hier auf dem Foto heißt Brand Jean, manche kennen die Geschichte vielleicht, und der Mann sitzt hier, das ist ein YouTube-Video, der sitzt vor Gericht, weil die Angeklagte Amber Geiger seinen Bruder kaltblütig ermordet hat. Und er wird gefragt, ob er der Angeklagten noch etwas zusprechen möchte. Und man könnte vielleicht erwarten, dass er so etwas tut, wie dass er ihr wünscht, dass sie im Gefängnis landet, dass sie vielleicht die Todesstrafe bekommt oder dass sie in der sprichwörtlichen Hölle schmoren soll. Aber nein, was macht er? Er spricht der Angeklagten zu, dass er ihr vergibt, weil er selber die Vergebung von Jesus Christus erfahren hat. Und er bittet sie, dass sie sich selbst an Jesus wendet und ihn um Vergebung bittet, weil er nicht möchte, dass sie damit ihr ganzes Leben lang zu kämpfen hat. Und die Geschichte geht noch weiter. Er fragt den Richter, ob er die Angeklagte in den Arm nehmen kann, dass er auch zeigen kann, dass er es wirklich ernst meint. Und er nimmt sie in den Arm und dann schwenkt so die Kamera raus. Man sieht, dass alle einfach nur noch am Heulen sind und nicht begreifen, was da passiert ist. Also schaut euch das Video gerne mal an, und wenn da noch ein Auge trocken bleibt, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und da müssen wir uns mal ernsthaft hinterfragen, was für Lappalien wir eigentlich nicht vergeben wollen, wenn unser Ego gekränkt ist. Gott macht das möglich. Denn Jesus ging es ja eben in den Gleichnissen darum, uns das angebrochene Reich Gottes nahezubringen. Und im Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht lernen wir, in Gottes Reich kann keine Unvergebenheit existieren. Wenn ihr untereinander Konflikte habt, dann bringt sie bitte vor Gott. Konflikte sind das beste Einfallstor für den Feind, der es liebt, von Gemeinde von innen heraus zu zersetzen und zu spalten. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, das fängt oft bei Kleinigkeiten an. Wem kannst du heute Gottes Vergebung zusprechen? Warte nicht, sondern mach es lieber sofort als übermorgen. Und wenn du jetzt dein Handy zücken und jemandem eine Nachricht schreiben willst, ich halte dich nicht auf, tu es. Sprich aus vollstem Herzen proaktiv Vergebung zu und bitte um Vergebung, wo du etwas falsch gemacht hast. Das ist wahre Nachfolge. Und kleiner Praxistipp dazu, geht niemals, wirklich niemals, unvergeben im Streit auseinander. Das ist so, wie wenn jemand im Sterben liegt und man sich dann nochmal auf dem Sterbebett aussprechen möchte, weil man nicht am Ende sich Vorwürfe machen muss, dass man die letzte Chance zur Vergebung verpasst hat. Und Hayoung und ich, wir machen das auch so, meine Ehefrau und ich. Wir haben uns damals bei der Hochzeit vor Gott versprochen, dass wir niemals im Streit schlafen gehen werden, sondern das wird geklärt, wir beten füreinander, wir vergeben einander, und ich sage euch, das funktioniert so gut. Und ich möchte euch auch ermutigen, jetzt später, heute nicht beim Kaffee, aber in den Gesprächen oder in euren Familien, in den Hauskreisen oder wo auch immer, das Thema auf den Tisch zu bringen. Gebt euch die Hand, nehmt euch in den Arm, schreibt eine Nachricht, was auch immer ihr für angemessen erachtet. Lasst uns da gegenseitig gut zu Werken anspornen. Petrus hat Jesus gefragt, wie oft er seinem Nächsten eigentlich vergeben soll und dachte vielleicht, dass 7-mal schon eine besonders tolle Antwort ist und dass er von Jesus vielleicht noch ein Sonderlob dafür bekommt. Aber Jesus sagt ihm mit dem Gleichnis nicht nur, dass er 490-mal vergeben soll, sondern dass er sich zuerst mal bewusst machen soll, wie groß eigentlich Gottes Vergebung ist. Denn es ist nicht nur Gottes Antwort auf unsere Sünde, sondern eben auch Gottes Wesen selbst. Also fang jetzt bloß nicht an, eine Strichliste zu führen, bis du bei 490 bist, dann hast du das Gleichnis nicht verstanden. Denn Gottes Vergebung soll im Zentrum aller unserer Beziehungen stehen. Wir brauchen einander nichts vormachen, dass alles irgendwie perfekt wäre und dass wir das nicht brauchen. Wir sind alle nur Menschen. Ich war ja mal gelernter Ingenieur, bevor ich Theologie studiert habe. Ich bin damals in den geistlichen Dienst gegangen und dachte mir, ja, das sind ja alles Christen, wir haben ja uns alle lieb und wir wollen ja alle nur das Beste, also da wird es überhaupt keine Probleme geben. Pustekuchen. Wir sind halt nun mal alle unvollkommene Menschen. Und spätestens dann, wenn wir mit Nichtchristen zu tun haben, dann ist es doch an uns, ob diese Botschaft der Gnade Gottes etwas ist, was wir ihnen auch authentisch vorleben. Wie wollen wir authentisch Gottes Liebe verkünden, wenn wir sie selbst nicht vorleben? Lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst seine Liebe eure Sünden zudecken. Vergebt einander und redet erst dann über Inhalte. Denkt immer wieder daran, Gott hat euch zuerst vergeben, als er den Weg ans Kreuz für uns gegangen ist. Vergebung ist die Grundlage unserer Beziehung zu Gott und zueinander und eben auch zu unseren Mitmenschen. Und überlegt mal, wie viel Potenzial da noch in jedem Einzelnen von uns und in der gesamten Gemeinde ist, wenn wir das mal ernsthaft durchziehen. Das Abstand Wichtigste in unserem Leben ist ohne Frage, dass wir mit Gott reinen Tisch machen und seine Vergebung wahrhaftig anerkennen. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist sekundär. Aber wir sehen auch an dem Gleichnis, dass das eben erst der Anfang und nicht das Ende ist. Dass wir an unseren Taten sehen und an unseren Gedanken, ob wirklich Gottes Gnade unser Denken und unser Handeln leitet. Oder lass es mich so sagen, an unserer Herzenshaltung gegenüber unseren Mitmenschen lässt sich sehr, sehr viel darüber ablesen, wie es gerade um unsere Beziehung zu Gott aussieht. Und wenn wir im Vater unser beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, die Schlachter und andere Übersetzungen nehmen das ein bisschen anders, aber wir kennen das ja so. Meinen wir das dann auch so, was wir da beten? Wenn Jesus uns das lehrt, so zu beten, dann liegt ihm da wohl was dran. Dann geht es ihm nicht darum, dass wir das auswendig gesagt aufbeten, sondern dass wir das auch wirklich so meinen. Dieser Vers wird gerne missverstanden, dass man denken könnte, man will sagen, Gott, bitte vergib du mir meine Schuld und dann bin ich auch bereit, anderen die Schuld zu vergeben. Nein, so ist es nicht gemeint. Es ist eine Zusage, ein Commitment an Gott, dass wir wirklich bereit sind, anderen die Schuld zu vergeben, eben weil er uns vergeben hat. Wer von euch schaut gerne Sport? Ich für meinen Teil gucke gerne zum Beispiel so Sachen wie Fußball oder Leichtathletik, weil ich die Sportarten einfach mag und das toll finde, da Menschen in Höchstleistung zu sehen. Aber ganz ehrlich, wisst ihr, was mir meistens noch lieber ist? Wenn dann nach dem Spiel oder dem Wettkampf die Kontrahenten aufeinander zugehen, sich gegenseitig beglückwünschen, sich vielleicht dafür entschuldigen, wenn es beim Spiel ein bisschen härter zugangen war. Und wir haben das ja jetzt auch bei der WM öfter gesehen, dass die Spieler aus den Mannschaften nach dem Spiel zusammen gebetet haben und Gott gedankt haben, dass sie für ihn das machen durften. Das war großartig. Das Ende des Gleichnisses zeigt uns aber eben auch auf, was passiert, wenn wir nicht aus dieser Gnade Gottes heraus leben. Man könnte das Gleichnis zugegebenermaßen leicht missverstehen, dass der König in dem Fall seine Gnade annulliert hätte, weil der Knecht die nicht weitergegeben hat. Und dass er ihn deswegen ins Foltergefängnis, also die sinnbildliche Hölle, geworfen hat. Nein, er hat ihm nicht vergeben, weil er die eigene Gnade niemals wirklich angenommen hat. Denn Gott mag es nicht, wenn wir unsere Reue nur vorheucheln. Gott geht es nicht darum, ob wir ein perfektes Leben führen. Das schaffen wir sowieso nicht. Gott geht es darum, dass wir wirklich aus tiefstem Herzen dankbar für seine Gnade sind. Denn seine Gnade ist es, was uns rettet und nicht unsere Werke. Die Werke sind die Folge der Gnade, aber es ist niemals eine Ergänzung. Der König hätte seinem Knecht auch definitiv nochmal vergeben, wenn er nochmal auf die Knie gegangen wäre und um Vergebung gebeten hätte. Hat er aber nicht. Jesus wollte Petrus mit dem Gleichnis erklären, dass es nicht unsere Hauptaufgabe ist, in Streitigkeiten Recht zu behalten, sondern dass wir zuallererst begreifen müssen, wie mächtig und gnädig unser Gott ist. Und natürlich sollen wir dann auch gemeinsam an konstruktiven und vor allem biblischen Lösungen für unser Problem arbeiten. Aber wichtig ist, dass erstmal die Grundlage stimmt. Und dann möchte ich dich fragen zum Abschluss, was hat dich davon heute angesprochen? Ist es, dass du Gottes unendliche Gnade heute vielleicht zum ersten Mal oder ganz erneut für dich annehmen darfst? Oder ist es eben der zweite Schritt, das dann auch kompromisslos an deine Mitmenschen weiterzugeben? Wir haben gesehen, das gehört untrennbar zusammen. Denn wenn wir nicht aus der Gnade Gottes leben, so können wir diese auch nicht aus ganzem Herzen weitergeben. Du darfst Gott all deine Sünden im Gebet niederlegen und dir sicher sein, dass er sie dir vergeben wird. Er wird dein reuevolles Herz anerkennen. Und dann darfst du auch anderen vergeben, die sich an dir versündigt haben. Gott lädt dich heute ein, sein Herz ganz von seiner unendlichen Gnade erfüllen zu lassen. Und ich möchte dir zusprechen, eine bessere Einladung als in Gottes Gegenwart wirst du nirgends finden. Und ich möchte das auch mit diesem wunderschönen Bibelvers aus Epheser 4, 32 abrücken. Ich fand das ganz spannend. Ich war am Dienstag beim Baseballcamp bei dem Elternabend und da gab es eine Andacht und da kam auch dieser Vers. Und da dachte ich mir, der kommt auch am Sonntag. Und dann kam es ja auch, dass es auch unter der Woche mal Vers des Tages war. Also scheint es Gott ja wirklich wichtig zu sein, sonst würde er es nicht so nachdrücklich sagen. In Epheser 4, 32 steht, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und wir haben das am Dienstag so gemacht, dass wir das dann alle zusammen nochmal gesprochen haben aus tiefstem Herzen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir das alle jetzt gemeinsam mal sprechen. Seid ihr bereit? Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Amen. Und wir wollen jetzt zum Abschluss der Predigt eine Zeit des Gebets haben. Und ich lade euch ein, das, was euch beschäftigt, was Gott euch vielleicht aufs Herz gelegt hat, vor ihn zu bringen. Ihr könnt das im Stillen tun. Ihr könnt laut beten, wenn ihr möchtet. Lasst uns einfach gemeinsam aufstehen, zu Gott beten und ich werde dann den Abschluss machen.
Thank you. Es geht nicht um, wie oft wir vergeben, Herr. Es geht um das, was du für uns getan hast. Ja. Und wir erwarten, dass wir dasselbe tun. Und bitte vergib uns, wenn wir das nicht tun. In Jesu Namen. Amen.
O du großer Gott, Herr Jesus Christus, wir können niemals ganz wirklich begreifen, wie unendlich gnädig du mit uns bist. Aber Herr, wir bitten dich, dass du das jetzt nochmal ganz neu in unsere Herzen hineinsprichst, dass deine Botschaft der Gnade nicht nur in unserem Kopf, in unseren Gedanken verweilt, sondern dass dein Geist wirklich die Oberhand nimmt und unser Leben steuert. Wir geben uns dir hin, Jesus, weil du den Weg ans Kreuz für uns gegangen bist und wir möchten dir nachfolgen. Herr, ich bitte dich auch ganz besonders für diejenigen unter uns und zu Hause, die deine unendliche Gnade noch nicht für sich angenommen haben, dass du dich ihrer erbarmst und ihnen aufzeigst, wie sehr du sie liebst und dass du etwas mit ihnen vorhast, dass du sie retten möchtest. Herr, segne du uns, unsere Gemeinschaft. Nimm du bitte unser Lob an, was wir dir bringen möchten. Danke dir für dein heiliges Wort. Wir loben und preisen dich im Jesu Namen. Amen. Lasst uns gemeinsam Gott loben.